Herzlich willkommen zum Podcast der Beratergruppe Neuwaldeck. Mein Name ist Insa Meyer. Unsere regelmäßigen HörerInnen kennen mich bereits. Ich bin Trainerin, Beraterin und Podcasterin bei Neuwaldeck. Und in dieser Rolle als Podcasterin sitze ich heute auch hier zusammen mit der Elisabeth Hammer, Geschäftsführerin von Neunerhaus. Und ich freue mich auf ein schönes und intensives Gespräch zum Thema Purpose. Herzlich willkommen, Elisabeth.
Ich freue mich aufs Gespräch. Herzlich willkommen auch an alle Zuhörerinnen von meiner Seite.
Elisabeth, bevor wir loslegen, möchtest du ein paar Worte über dich sagen vielleicht?
Mein Hintergrund ist, ich bin Sozialwissenschaftlerin und Sozialarbeiterin, schon längere Jahre bei Neunerhaus in unterschiedlichen Funktionen, auch schon lange in Geschäftsführungsfunktion und habe viele Angebote bei Neunerhaus in den letzten Jahren mit aufgebaut, die stark auch innovationsorientiert sind.
Super. Und wir haben uns im Vorfeld ausgetauscht und uns überlegt, wir kennen uns aus einer Zusammenarbeit und wir haben uns dann aber überlegt, worüber könnten wir beide sprechen. Und dann ist uns ein schönes Thema eingefallen, und zwar das Thema Sinn und Purpose, was ja uns bei Neuwaldeck immer wieder beschäftigt, aber euch ja auch beschäftigt. Was hat dich so angesprochen an dem Thema? Also warum reden wir aus deiner Sicht da heute drüber?
Das ist eine interessante Einstiegsfrage. Ich bin sofort angesprungen auf das Thema. Einerseits ganz persönlich, weil es mir oft passiert, dass mich Freunde, Bekannte, Kolleginnen aus dem Profit-Bereich auf meinen Arbeitsbereich, auf meine Organisation ansprechen, sofort mit diesem einleitenden Satz: Na, du hast das ja gut, du arbeitest in einem Feld mit so viel Sinn. Mhm. Das freut mich natürlich, einerseits diese Zuschreibung, andererseits ist es meine berufliche Erfahrung, dass sich Sinn in einer Organisation nicht sofort erschließt, auch nicht in einer Organisation, die sozial im Namen auch manchmal trägt. Ich finde Sinn wirklich fern von trivial. Das ist eine hochstrategische Entscheidung und da steckt viel Arbeit drinnen, in einer, in meinem Fall, Sozialorganisation auch einen Purpose adäquat zu definieren.
Vielleicht reden wir gleich mal ein bisschen über eure Organisation, und zwar, was bedeutet denn eigentlich Purpose oder Sinn erleben hier bei Neunerhaus? Also wie merkt ihr das eigentlich?
Wir haben uns zuletzt mit der Frage von Purpose im Rahmen einer Strategieentwicklung beschäftigt und haben da auch unseren Purpose, würde ich sagen, sehr tragfähig spezifiziert. Und zwar auf zwei Ebenen, auf zwei Wirkungsebenen. Einerseits ist das bezogen auf individuelle Unterstützung und andererseits bezogen auf systemische Wirksamkeit. Was da wichtig zu sagen ist, bei individueller Unterstützung denken sich ja viele vorab schon, na logisch, sind ja eine soziale Organisation. Auch das ist nicht trivial, weil auch da gibt es wirklich spezifische Unterschiede, was Hilfe und Unterstützung in unserem Fall von einer Definition von Purpose wirklich auch umfasst. Bei uns geht es darum, Unterstützung für Einzelne, in unserem Fall oft wohnungslose, obdachlose Menschen, Menschen ohne Versicherung, so auszugestalten, dass es eine nachhaltige Wirkung hat. Das heißt, uns geht es nicht so sehr darum, kurzfristig, ich sage jetzt mal, ein Pflaster auf eine Wunde zu kleben als Bild, sondern wirklich zu schauen, wie können wir Wohnungslosigkeit nachhaltig beenden, wie können wir Obdachlosigkeit wirkungsvoll bekämpfen. Das ist dieser Fokus auf individuelle Unterstützung, mit dem wir uns viel beschäftigt haben. Wie kommen wir weg von einer Verwaltung der Armut hin zu einer wirkungsvollen, bestmöglichen Beendigung auch einzelner existenzieller Krisen einzelner Menschen. Das Zweite, was ich schon angesprochen habe als Wirkungsebene, betrifft das Thema systemische Wirksamkeit. Das ist in den letzten Jahren bei Neunerhaus auf dieser Ebene von Purpose dazugekommen, würde ich sagen. Da geht es uns darum, dass es auch eine Sinndimension ist, die auch über die eigenen Organisationsgrenzen ausstrahlt und auch nicht nur ausstrahlt, sondern auch ein gesamtes soziales Ökosystem mitgestaltet über diesen Fokus systemische Wirksamkeit. Das heißt in unserem Fall, dass wir gerne daran mitwirken, wie wir Rahmenbedingungen des Wohnens, der Gesundheitsversorgung, des Zugangs zum Wohnen, des Zugangs zur Gesundheitsversorgung und sozialer Teilhabe, wie wir die so gestalten können, dass im besten Fall individuelle Hilfe und Unterstützung anders und weniger auch notwendig ist.
Mhm. Und was ist so dein Eindruck, wie wird Purpose oder Sinn erleben im Alltag bei euch spürbar oder erlebbar?
Ich habe diese Strategieentwicklung schon angesprochen. Mhm. Ein wesentlicher Spin-off dieser Strategieentwicklung war eine Strategiegruppe, die auch jetzt noch tagt und diese Strategieumsetzung monitort. Warum ich das jetzt erwähne, ist, weil ein wesentlicher Aspekt vom Thema Purpose in einer Organisation ist aus meiner Sicht, dass er bekannt ist. Mhm. Und zwar nicht nur auf der Geschäftsführungsebene, auch nicht nur auf der ersten Führungsebene. Ich glaube, daran arbeiten wir kontinuierlich, diesen Purpose auch über Multiplikatorinnen, auch über diese Strategiegruppe in die Organisation hineinzutragen, dass es gewissermaßen für alle Mitarbeitenden auch ein Stück als Leitplanke fungieren kann. Wir haben eine Frage, die uns manchmal leitet, die ist auf die Strategie bezogen, aber ist genauso gültig für diesen Purpose, nämlich was würde die Strategie dazu sagen? Mhm. Dadurch, dass die Strategie recht purpose-orientiert ist in meinem Verständnis, geht das oft eins in eins. Was würde der Purpose dazu sagen? Und das ist wirklich eine extrem, ich glaube, wirklich auch kluge Frage, die diese ständige Beschäftigung mit dem Purpose auch in die Organisation hineinträgt und darüber dann auch eine gewisse Klarheit für Führungshandeln mit sich bringen kann.
Mhm, mh. Und da haben wir jetzt gerade eine Gemeinsamkeit entdeckt, die mir vorher gar nicht bewusst war, weil wir haben auch schon öfter mal mit der Frage, was würde unser Purpose jetzt zu diesem und jenem Vorgehen sagen, Entscheidungen getroffen. Also,
wunderbar, das ist wirklich eine schöne Koinzidenz.
Ja, und uns beschäftigt ja dieses Thema Purpose und du hast ja schon verschiedene jetzt Elemente auch angesprochen, sowas wie Purpose Connection, also auch dieses, wie kann es für die Mitarbeitenden spürbar sein? Weil ich würde gerne mal so den Blick mal kurz nach außen richten, weil wir alle oder wir beide haben ja auch zu tun mit anderen Organisationen, die jetzt nicht den Sozialfokus haben, sondern einfach in der Privatwirtschaft unterwegs sind, in der Profitwelt. Was beobachtest du denn gerade da zum Thema Purpose? Weil was ich da manchmal sehe, ist, es ist mir neulich erst bei einem Kunden passiert, da hängt der Purpose dann im Lift. So, das ist mal die eine Sache, ja. Und das kann man sagen, ist eine schöne Maßnahme, um ihn mal bekannt zu machen. Aber die Frage ist das so wirksam? Und habe ich damit eine wirkliche emotionale Verbindung der Mitarbeitenden? Was beobachtest du denn so in der Profitwelt? Also, ja, was?
Ich habe unterschiedliche Eindrücke, vielleicht jetzt Profit und Non-Profit. Ich glaube, oftmals, muss ich ehrlich sagen, es gibt viele niedergeschriebene Formen von Purpose, ob sie im Lift hängen oder anderswo. Es ist schon eine wesentliche Frage, ist es ein Marketing-Gag oder eine Frage einer Außenpositionierung sozusagen oder nicht? Das kann ich natürlich nicht beurteilen. Ich glaube, da gibt es da wie dort in Sozialorganisationen wie im Profitbereich oftmals eine Verwechslung zwischen einer radikal inhaltlichen Beschäftigung mit Purpose und einem Marketing-Schmäh. Ich sage das jetzt so ein bisschen salopp. Das ist die eine Assoziation, die ich habe. Die andere ist, dass ich es wesentlich empfinde für die Definition eines tragfähigen Purpose, dass man auch eine Problemanalyse voranstellt. Mhm. Und das heißt in unserem Fall auch eine kritische Gesellschaftsanalyse. Mhm. Worum geht es eigentlich? Welches Thema wollen wir auch über unsere Organisationsgrenzen bearbeiten? Wie wollen wir auch einen glaubwürdigen Impact auf diese Welt auch anbieten und liefern? Und da glaube ich, dass in Organisationen auch in dem Feld, das ich auch überschauen kann, oftmals so ein Fundament für die Formulierung eines Purpose, das ich eben auch sehe in einer gesellschaftskritischen Gesellschaftsanalyse, häufig wenig vorhanden ist. Manchmal vielleicht auch nicht im Beraterfeld. Also da glaube ich, gibt's Luft nach oben auf beiden Seiten, auf der strategischen Management-Ebene und in der Beratung. Das, wo ich denke, man kann sich vielleicht ein bisschen was abschauen, ist in der Frage von Nachhaltigkeit. Mhm. Da finde ich, ist in den letzten Jahren viel passiert, sowohl auf der strategischen Management-Ebene in Organisationen als auch im Beraterfeld. Ich glaube, da hätte man im sozialen Ökosystem durchaus noch noch mehr Raum, sich damit zu beschäftigen. Was ist denn da ein Purpose, der wirklich anspruchsvoll und tragfähig ist?
Und du hast gerade schon so, hast das vorhin so Marketing-Schmäh genannt, ja, also man könnte ja so sagen, ein Wort, was ich neulich gelesen habe, ist ja auch so Purpose-Washing, also wir machen so wie Greenwashing, machen halt Purpose-Washing und sagen, wir haben da was und wir ziehen es aber eigentlich dann im Alltag oder auch für Entscheidungen nie heran. Und wenn wir so aus systemischer Sicht mal auf dieses Thema Purpose schauen, dann ist ja Purpose etwas, was auch, wenn man an Luhmann denkt und so weiter, eine Möglichkeit ist, weitere Möglichkeiten des Erlebens und Handelns zu entscheiden. Also, also wo geht es für mich hin und was können wir da auch tun? Und das gilt für alle möglichen Systeme, also Gesellschaftssysteme, Familiensysteme, Organisationssysteme. Aber dieses Sinnerleben ist auch laut Luhmann eben etwas, was einem hilft, aus Möglichkeiten auszuwählen. Ja, und vielleicht rede mal ganz kurz über uns, bevor wir da zu euch kommen. Unser Purpose ist ja, wir machen Organisationen neu. Das ist so die große Überschrift. Und dann geht es noch ein bisschen weiter, damit die Welt heute und in Zukunft menschliche Bedürfnisse und Hoffnungen erfüllen kann. Und ich finde, was immer wieder interessant ist, und wir haben es auch in diesem Podcast oder in anderen Formaten ja schon öfter erwähnt, ist so diese Frage, was sagt uns das jetzt zum Beispiel über die Menschen, mit denen wir arbeiten wollen? Ja, oder die Organisation, die wir anziehen wollen als Kunden. Und wen wollen wir denn da wirklich in unseren Weiterbildungsformaten sitzen haben? Und das sind die Momente, wo wir immer wieder so drauf schauen, Moment, ja, was kann uns helfen in Momenten, wo es vielleicht kurze, nicht Orientierungslosigkeit, aber zumindest Orientierungsbedarf gibt. Ja, und da erlebe ich Purpose halt sehr stark. Und ich finde, wenn ich jetzt auf die Profitwelt schaue, da erlebe ich das gesamte Spektrum. Also von, es hängt im Lift, aber niemand setzt sich damit auseinander. Und wir haben es mal hingeschrieben, weil die eine Abteilung daran sich irgendwie abgearbeitet hat. Und ich erlebe aber auch Organisationen, die das sehr ernst nehmen und dadurch einen ganz anderen Drive nochmal hineinbringen. Und ich finde, Purpose kann ja auch eine Antwort sein auf diese ganze Komplexität, die uns gerade umgibt. Ja, also kann ja Komplexitätsreduktion auch anregen.
Also diesen Gedanken kann ich sehr gut aufgreifen. So erlebe ich die Möglichkeiten von Purpose bei Neunerhaus in dem Sinne, wie du es gesagt hast, als komplexitätsreduzierend. Ich habe schon vorher das Wort Leitplanke gesagt. Wir sind ja im sozialen Feld gerade in einer Situation, wo wir auch stark da und dort mit Einsparungen konfrontiert sein werden, unsere Nutzerinnen, also Menschen, die schon jetzt wenig zur Verfügung haben, auch wenig finanzielle Mittel zur Verfügung haben, merken das schon eine Weile über auch Einschnitte, die getroffen wurden. Und es wird sich weisen, wie soziale Organisationen auch von Sparmaßnahmen betroffen sein werden. Das ist eine Situation, wo ich glaube, die Versuchung in Organisationen und auch an der Spitze recht groß ist, engmaschiger zu kontrollieren oder zu führen. Ich glaube, dass ein starker Purpose die Möglichkeit hat, genau ins Gegenteil zu gehen, nämlich in eine andere Form der Vertrauenskultur zu gehen. In einer Zeit, wo wir das umso mehr brauchen, die Ressourcen werden enger, die Führungskräfte sind auch gefordert, ganz einfach selbstständig auch im Rahmen dieser Leitplanken auch zu agieren. Und da erlebe ich eine total große Wirksamkeit von Purpose bei Neunerhaus. Und das muss sich aus meiner Sicht auch widerspiegeln in den Strukturen und Abläufen in der Organisation. Also was meine ich damit? Zwei Sachen, glaube ich. Das eine ist, vielleicht liegt auf der Hand, ein starker Purpose verändert eine Frage von Meetingkultur und Entscheidungsfreigabeschleifen sozusagen. Die können überbordend sein oder können reduziert sein, wenn die Leute wissen, wohin geht die Reise mit dieser Organisation und mit mir als Person in Verantwortung in dieser Organisation. Also da erlebe ich, dass uns das alle extrem entlastet, wenn Führungskräfte aus dieser ständigen Beschäftigung mit Purpose, und das heißt auch viel Reflexion darüber, kontinuierliche Reflexion darüber, ganz einfach wissen, in welche Richtung sie steuern können und sollen, nicht nur in der Organisation, sondern gerade im sozialen Ökosystem, an den Schnittstellen zu anderen Organisationen, zum Fördergeber, an den Schnittstellen auch in andere Systeme hinein, beispielsweise Gesundheit, beispielsweise Wohnen, das beschäftigt uns sehr. Insofern verändert ein starker Purpose Abläufe in der Organisation und Entscheidungsformate, sage ich jetzt einmal. Mhm. Was bei uns auch der Fall ist und, glaube ich, recht außergewöhnlich ist, ich erlebe es auch oft, dass vielleicht Organisationen durchaus einen starken Purpose haben, mit dem sich aber nirgends konkret beschäftigt wird. Das ist etwas, was Sozialorganisationen nach meinem Verständnis oft machen, wenn sich's zeitlich ausgeht, sozusagen, dann kümmert man sich auch noch ein bisschen mehr um den Purpose, oder versucht ihn auch voranzutreiben nach innen und nach außen. In unserem Fall haben wir mit der Strategie festgelegt, wir wollen uns auf systemische Wirksamkeit als Teil von unserem Purpose auch stärker beschäftigen. Das heißt dann auch, dass wir Ressourcen zur Verfügung stellen, wo das stattfindet. Mhm. Also insofern haben wir uns auch sehr stark damit beschäftigt, eine Abteilung Grundlagen und Policy aufzubauen, wo diese Gestaltung des Ökosystems da auch im Zentrum steht. Mhm.
Jetzt hast du es vorhin gesagt, das ist so entstanden auch, oder entstanden, gehoben würde man ja sagen, weil er war ja schon immer da, der Purpose, aber nochmal expliziter gemacht worden im Zuge des Strategieprozesses. Gibt es irgendeinen Unterschied, den du benennen kannst, so von vorher nachher, also in dieser expliziten Formulierung, die ihr habt, oder was sind da so Beobachtungen, die du machst?
Eine Sache, die sich sehr dynamisiert hat bei uns, ist die Zusammenarbeit unterschiedlicher Bereiche in der Organisation, jener Bereiche, die sehr stark an den Nutzerinnen oder an den Kundinnen, wie man sagen möchte, dran sind. Die Verknüpfung dieser Expertinnen mit denen, die strategischer arbeiten und stärker womöglich auch nach außen strategisch arbeiten. Da hat dieser Purpose mit sich gebracht, dass wir stärker vernetzt arbeiten und damit andere Motivationen und andere Effekte erzielen. Also um ein Beispiel zu geben, SozialarbeiterInnen sind häufig auch mal ganz einfach auch frustriert, wie wenig möglich ist, auch zusätzliche Ressourcen auch für Nutzerinnen auch zu erschließen, beispielsweise wenn wer dringend eine psychiatrische Versorgung braucht, wenn wer dringend eine dauerhafte Unterkunft braucht. Das ist wirklich schwierig, das auch zu verarbeiten auf der Ebene des Fachpersonals. Unser Purpose hat es mit sich gebracht, dass sich die internen Schleifen, wie wir diese Themen dann verarbeiten, dass sich die dynamisiert haben. Und das finde ich wunderbar und hat auch unsere Wirksamkeit, glaube ich, erhöht.
Cool. Okay. Also das ist ja schon ein großer Impact, den du da irgendwie auch beobachtest. Das ist ja cool.
Ja, das erlebe ich so, das erlebe ich durchaus so. Das gelingt aber auch nur, wenn sich Mitarbeiterinnen aller Ebenen auch mit diesem Purpose gut identifizieren und ihn auch verwirklichen wollen. Mhm. Also das ist jetzt keine spezielle Arbeitsaufgabe, sondern eine etwas, was eingelagert ist und auch ein Stück Selbstverständlichkeit bekommen hat.
Mhm, Und möchtest du vielleicht auch noch teilen, was waren so die Reaktionen, wenn dieser Purpose dann weiter in die Organisation getragen wurde? Also war der für alle total anschlussfähig? Waren da einige überrascht? Also was hast du da so beobachtet?
Wenn ich an dem Beispiel von vorhin anknüpfe, dieser Purpose hat auch ein Stück Entlastung für die operativ tätigen Mitarbeiterinnen gebracht. Mhm. Also selbst wenn ich im Einzelfall nicht vorankomme, selbst wenn eine existenzielle Notlage nicht gut genug vom fachlichen Selbstverständnis her gelöst werden kann, haben die Mitarbeiterinnen ein Vertrauen, aber auch eine Gewissheit, in einer Organisation zu arbeiten, in der dieses schwierige Thema, bislang vielleicht nicht gut gelöste Thema, weiter bearbeitet, weiter verarbeitet wird auf anderen Ebenen mit anderen Expertinnen.
Und wir sitzen ja jetzt hier im Herbst 2025. Es ist irgendwie gerade alles sehr dynamisch. Es tut sich sehr viel im Umfeld geopolitisch. Also alle möglichen Einflüsse prasseln da auf viele verschiedene Organisationen herein, auf euch, aber auch auf viele andere. Und du hast es so zum Eingang so gesagt, wenn du sagst, wo du arbeitest, dann, ah ja, bei euch muss das ja total aufgelegt sein, so ungefähr, dass man sinnorientiert arbeitet und Sinn findet in seiner Arbeit. Jetzt würden sich vielleicht da andere Organisationen gerne was abschauen davon und auch sagen, dieser Spirit, auch dieses Vertrauenskultur, was du gesagt hast, und auch dieses diese Orientierungshilfe natürlich, aber auch dieses, was hat es in der Organisation gebracht an Entlastung. Ja? Davon würden sich ja vielleicht die einen oder anderen sowas abschauen. Was könnte denn eigentlich die Wirtschaft so von euch lernen? Was wäre dein Eindruck, was das angeht?
Ach, da bin ich die Falsche, da in dieses andere Feld was zu posaunen. Ich glaube, manches hat er schon angetönt im Sinne von Purpose Washing, wie du es gesagt hast, ja. Als eins. Die Frage durchaus auch, was ist der Impact, den man hat auf ein Ökosystem? Mhm. Und das, was ich glaube, was für den Sozialbereich und für den Profitbereich gleichermaßen eine aktuelle Frage ist, ist schon eine Sache, die ich jetzt mal in der Überschrift nennen würde, Wachstumskritik. Wohin wachsen und wofür wachsen? Das müssen wir ja im Sozialbereich sehr, sehr selbstkritisch als Thema mitnehmen. Ein Wachstum im Sozialbereich, kann man gut fragen, was soll das eigentlich? Woran wächst man da, wenn man mehr Menschen, die in Armut leben, berät sozusagen? Wo ist da der Benefit gesellschaftlich? Also diese kritische Selbstbefragung begleitet uns ständig. Beispielsweise ist es ja so, dass in Österreich die Zahlen an wohnungslosen Menschen definitiv nicht sinkt. Ja. Ja, also insofern schafft es das Feld nicht, trotz vieler Mittel die Zahlen an wohnungs- und obdachlosen Menschen strukturell zu reduzieren. Ja. Und das muss uns beschäftigen. Da kann man auch fragen, was trägt denn unser Purpose dazu bei? Trägt der noch? Mhm. Wo muss man umsteuern? Das sind Sachen, die mich sehr beschäftigen. Also alles, was eine Wachstumsfragen sind, da würde ich gesellschaftlich glauben, muss man hinschauen. Mhm.
Mhm. Also so Purpose und oder Sinn erleben auch als gesellschaftlicher Hebel.
Ja. Um nicht unkritisch in eine Wachstumsdynamik zu gehen. Mhm. Sozusagen, also nicht, ich hab nicht per se was dagegen, dass auch einzelne Arbeitsfelder von Neunerhaus wachsen oder woanders, aber ich glaube, wir sind ja auch gesellschaftlich gerade nicht in der Zeit und ökologisch auch nicht und nicht, und die öffentlichen Kassen geben es auch nicht her, ja. Unkritisch in so eine Wachstumsgeilheit ist ja schon lang vorbei, in so eine Wachstumsideologie hineinzugehen, und ich finde das gut. Und ich glaube, eine Beschäftigung mit dem Purpose dämmt das auch auf eine gewisse Weise auf ein hoffentlich dann sinnvolles Maß ein.
Ja. Mhm. Danke, das ist eine coole Perspektive. Was mich noch interessieren würde, ist, man schaut sich ja so immer so um, so, was passiert im Umfeld oder in den Ökosystemen, die einen umgeben. Und wenn wir jetzt so diese Unterscheidung, die wir ja heute schon ein paar Mal aufgemacht haben, Profitbereich und Non-Profit-Bereich mal anschauen, was glaubt ihr denn, was könntet ihr, was so dieses Thema angeht, vom Profitbereich lernen?
Ja, das ist eine spannende Frage und baut natürlich auf meinen Fantasien dann auch ein Stück auf, aber nichtsdestotrotz, also vielleicht für ein Verständnis vom Sozialbereich ist es vielleicht wichtig zu wissen, wir sind da auch mal eng an die öffentliche Verwaltung gebunden, auch mit Förderverträgen beispielsweise. Das, was Neunerhaus auszeichnet, ist, dass wir auch eine starke Basis an Spenderinnen, eine kritische Zivilgesellschaft auch hinter uns wissen, die uns auch die Möglichkeit geben, auch über die Spenden, die uns auch dankenswerterweise zufließen, auch wirklich die Möglichkeit zu haben, stärker auch unternehmerisch zu denken und zu arbeiten. Das ist wirklich ein wichtiges Gegengewicht für uns, als an eine reine Verwaltungslogik gebunden zu sein. Insofern wird diese Frage nach, was können wir uns von den Profits abschauen, relevanter. Zwei Sachen fallen mir unmittelbar ein. Das eine, was mich oft oft auch fasziniert an interessanten Profits, sage ich jetzt einmal, ist eine radikale Kundinnenorientierung. Ja. Zumindest mal als Ziel sozusagen, dass da auch thematisiert wird. Ich glaube, da sind wir im Sozialbereich, anders als das vielleicht uns zugeschrieben wird, manchmal gar nicht so nah an unseren Kundinnen dran. Da gibt es vielleicht auch mal eine Tradition auch des Besserwissens von einer Verwaltungsebene, aber eben dann auch von Sozialorganisationen, die den Menschen vielleicht mehr als sinnvoll und notwendig erklären, wie denn ihr Leben zu laufen hat, auf welche Weise denn ihr Leben die Richtung zu wechseln hat. Da glaube ich durchaus, dass es uns immer gut tut, diese Kundinnenperspektive in die Organisation zu holen und uns auch radikal daran auszurichten. Wir haben das versucht, beispielsweise über ein Programm, wo wir wohnungs- und obdachlose Menschen, ehemals wohnungs- und obdachlose Menschen auch qualifizieren, auch zu Mitarbeiterinnen, zu Peer-Mitarbeiterinnen, die dann bezahlt Seite an Seite mit anderen Expertinnen in der Organisation arbeiten. Also alles, was radikale Kundinnenorientierung betrifft, glaube ich, ist wertvoll zu durchdenken. Und das ist eine Sache, die mich manchmal inspiriert aus dem Profitbereich. Eine andere Sache, das begründet aber auch, das ist auch aus der Fantasie ein bisschen geboren, ist das Thema aktives Stakeholder-Management. Auch da würde ich im Sozialbereich sagen, gehen Organisationen unterschiedlich damit um, aber gerade in Sozialorganisationen, die oft wirklich mit sehr, sehr engen Ressourcen kämpfen, ist es eine Entscheidung, auch aus der eigenen Bubble, aus der eigenen Beschäftigung mit der Organisation und mit den unmittelbaren Nutzerinnen herauszutreten, um zum Beispiel auch mit diesem Ziel systemische Wirksamkeit auch das Ökosystem zu erreichen. Und das geht nur über ein aktives Stakeholder-Management. Da, glaube ich, können wir noch viel lernen, auch eben nicht nur versäult zu denken, im Sozialen angekoppelt an die öffentliche Verwaltung, sondern viel mehr netzwerkartig auch uns zu orientieren und zu schauen, wo kann man da auch eine gemeinsame Kraft entwickeln. Mhm. Genau. Eine Sache, die mich nicht so interessiert, das muss ich auch sagen, oftmals wieder der Profitbereich oder neue Produkte oder auch schnell verbunden mit dem Thema Skalierung. Was skaliert werden kann, hat schon mal einen Vorsprung, ist schon mal besser als anderes. Das ist etwas, was im Sozialbereich so auch nicht Thema sein sollte. Wir arbeiten in einem Feld, wo wir häufig froh sind, wenn es nicht skalierbar ist und wo wir häufig aber auch damit konfrontiert sind, dass das, was skalierbar ist, vielleicht gar nicht das ist, wo der Schuh drückt. Mhm. Also das, was finanzierbar und skalierbar wäre, nicht das ist, wo die Not wirklich am größten ist. Da hoffe ich auch oder baue ich auch drauf, dass ein starker Purpose sozusagen von diesem Shortcut ein bisschen bewahren hilft.
Ja, danke. Auch nochmal eine coole Perspektive auf dieses Thema Skalierbarkeit, was ich ja schon immer wieder auch wenn ich in Kundenprojekten arbeite, ist das immer wieder so auch ein Wunsch, dahin zu kommen und dass das für euch ja weniger relevant ist oder näher relevant vielleicht schon, aber weniger greifen kann.
Ja, ich glaube, das muss man ganz einfach, das muss man durchdenken. Ja? Und es ist nicht aufgelegt sozusagen. Jedenfalls nicht in einem Shortcut. Eine Sache, die mir jetzt noch zusätzlich einfällt, wo ein Purpose hilfreich sein kann in der Organisation. Ich habe vorhin gesprochen eigentlich von Mitarbeiterinnen, die direkt an unseren Nutzerinnen dran sind. Ich glaube, dass ein starker Purpose auch eine Richtung vorgibt für beispielsweise auch fürs Controlling. Ja? Mhm. Also was sind sinnvolle Messgrößen? Ja. Wie vermeidet man es, einen Datenfriedhof zu produzieren? Den hat man ja schnell, weil man mal alles erhebt, was zu erheben ist. Ich glaube, so eine Orientierung am Purpose gibt auch da eine Orientierung, was wollen wir denn eigentlich erheben? Woran wollen wir uns denn messen? Wie können wir auch die Wirkungsebenen fassbar machen, bestmöglich, da glaube ich auch, dass ein starker Purpose darauf einzahlt, auch ressourcenschonend nach vorne zu gehen und die Ziele zu erreichen.
Ja, und da wiederum glaube ich, wenn du das so direkt ansprichst, können vielleicht, je nachdem wie der Purpose so ist, können da auch die ein oder anderen noch was von euch lernen. Weil bei Wir machen Organisation neu stellt sich mir gerade, also wenn ich jetzt an unseren Purpose denke, die Frage, wie messen wir das denn, wie neu wir es gemacht haben? Also das sind spannende Fragen, die sich dann wieder daraus ergeben, ja, wenn ich sage, ich leite daraus irgendwelche Messgrößen ab. Mhm. Vor mir liegt, aus dem Nähkästchen geplaudert, das Buch von Franziska Fink und Michael Möller mit dem schönen Titel Purpose-Driven Organizations. Und ich habe das einfach vor mir liegen, weil ich gedacht habe, vielleicht brauche ich das ein oder andere so als kurzen Spickzettel, um reinzuschauen. Und finde aber die Überschrift, die mir vorher gar nicht aufgefallen ist, aber die ich jetzt hier gerade vor mir sehe, von dem einen Kapitel, das heißt, nichts funktioniert ohne Sinn. Und das ist vielleicht ein gutes Fazit von unserem Gespräch, dass vieles zumindest mit Sinn um einiges besser funktioniert oder um einiges mehr vorangeht oder mehr Orientierung gibt.
Das kann ich nur unterstreichen. Daran glaube ich wirklich. Ich glaube durchaus auch, dass ein starker Purpose auch eine wichtige Grundlage ist für Agilität in der Organisation. Mhm. Ich habe es ja schon ein bisschen umkreist mit dem Thema Vertrauenskultur und das, wie das einzahlt auf Führungskräfte, die dann selbsttätiger auch ihre Aufgaben erfüllen können. Mhm. Und ich glaube, dass über den Sinn da wirklich viel erreicht werden kann, das auch uns voranbringt, gerade dann auch, wenn Ressourcen eng sind. Da glaube ich, können wir noch gut weiterarbeiten, auch bei Neunerhaus.
Ja, und das auf der organisationalen Ebene, aber wahrscheinlich dann auch auf der ganz persönlichen Ebene. Ja.
Definitiv.
Vielen Dank, Elisabeth. Total spannende Eindrücke. Jetzt weiß ich nicht, ob du unseren Podcast schon öfter gehört hast. Dann kennst du vielleicht die Frage, die ich dir jetzt noch stellen werde. Wenn nicht, dann ist ja eine Überraschung, was genauso gut ist.
Ehrlich muss ich sagen, ich habe euren Podcast definitiv schon öfter gehört. Gleichzeitig ist es nicht so, dass ich die Abschlussfrage im Kopf hätte und mich darauf vorbereitet hätte. Also jetzt wird es spannend.
Ja, genau. Nein, ich frage immer sehr gerne am Ende vom Gespräch oder wir fragen uns auch gegenseitig fast immer. Was habe ich dich denn noch nicht gefragt zu diesem Thema, was ich dich unbedingt noch hätte fragen sollen?
Diese Frage kenne ich aus vielen Zusammenhängen. Ich habe das Gefühl, wir haben das Thema gut umkreist und bin selber inspiriert gewesen, auch in der Vorbereitung über Purpose nochmal spezifisch nachzudenken. Eine Sache, die du mir schon ein bisschen im Vorgespräch dargelassen hast, ist so diese Frage von Profit, Non-Profit. Was können wir da voneinander lernen? Das fand ich durchaus spannend. Das war auch in der Beschäftigung inspirierend. Ich glaube, das Gespräch mit dir hat mich noch einmal bestärkt, an diesem starken Purpose weiterzuarbeiten und wirklich den auch zu nutzen für eine gelingende, auch als Führungstool. Mhm. Ja, ich glaube, da liegt viel, viel drinnen, was uns vorwärts bringt.
Dann sage ich vielen, vielen Dank, Elisabeth, dass du in unseren Podcast gekommen bist als Gast. Und danke für das schöne Gespräch mit dir zum Thema Purpose und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Ja, danke dir.
Das war die aktuellste Folge vom Podcast der Beratergruppe Neuwaldeck. Wenn Sie Themenwünsche, Anregungen, Feedback für uns haben, sehr gerne. Wir sind erreichbar unter podcast@neuwaldeck.at. Da freuen wir uns immer über einfach Themenwünsche oder weitere Anregungen zu unserem Podcast. Und ansonsten sagen wir bis zum nächsten Mal.